Deezer Originals.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sarah.
Ja.
Wir müssen reden.
Zum allerletzten Mal.
Ja.
Aber nicht für immer.
Warum nicht?
Nee, wir machen ja weiter im Januar.
Ach, das hat mir schon verraten. Ich kann jetzt gar nicht mehr so albern spielen.
Nee, du kannst jetzt nicht mehr spielen. Aber mach ruhig. Vielleicht fällt der Tees drauf rein. Weiß man auch nicht. Der hört ja vielleicht nicht regelmäßig zu. Dieser Gast, den wir haben, der niedliche
Tees. Ist der schon da?
Der ist schon da. Wenn du einfach ganz kurz nach links guckst. Einmal den Kopf nach links.
Ich bin hier.
Tees.
Ach, du bist der erste Mensch, der mich übersehen hat. Das finde ich toll.
Och Gottchen. Oh, Luxusprobleme.
Nein, so war das nicht gemeint.
Ich werde nie übersehen.
Und in unserem Riesenstudio kann das aber schon mal passieren.
Das ist richtig. Da muss man erstmal richtig gucken.
Manchmal, wenn wirklich niedlich hier.
Wenn die Grünpflanze anders steht, kann man Sarah leicht übersehen.
Ja, das
war schon passiert.
Dass du das niedlich findest, das ist unsere große Variante. Das war original halb so groß bei der letzten Staffel. Stefan und ich haben teilweise Huckepack einander genommen beim Sprechen.
Ja. Die Südkoreaner haben es mir wieder geklaut. Ich habe es neulich in den Nachrichten gelesen. Es gibt in Südkorea jetzt einen Knast, in dem man freiwillig gehen kann, um da ganz strikt und organisiert zu leben. Das war eigentlich meine Idee, auch für mich selbst.
Warte mal, und dann geht man da hin und dann wird man aber, wenn man da ist, wenigstens angekettet oder kann man wieder gehen?
Nee, also ich glaube schon so modernerer Strafvollzug, aber eben einfach sozusagen 6:30 wecken, 7:30 schlechtes Frühstück und so keine Auswahlmöglichkeit.
Im Grunde schlechtes Frühstück, früh aufstehen.
Das,
wie, und auch Strafarbeit? Das will ich jetzt genau wissen. Und wenn man aber keine Lust mehr hat, kann man gehen oder weist man sich so ein bisschen ein im Sinne von, behaltet mich auf jeden Fall ein halbes Jahr hier, egal was ich sage.
Genau. Auch wenn ich sage, gib mir kein Bier mehr, gib mir auf jeden Fall noch Bier, ich will doch eins. Wenn
genau.
Weiß ich nicht so, ich habe wieder nur die
Schlange. So einen Strafvollzug würde ich gerne leiten.
Darf ich kurz darauf hinweisen, was ihn auf dieses Thema Strafvollzug gebracht hat? Unser großes Studio hier.
Weil ich mich beengt wohlfühle.
Ja, aber das wirkt trotzdem falsch.
Korsetts geben Sicherheit, das ist so. Psychologisch ist es richtig. Leute, die Panikanfälle haben, muss man im besten Fall tatsächlich ganz eng drücken, weil das dann weggeht. Der Tees hat es,
probierst du das
manchmal? Deswegen werden Kinder doch immer, wie heißt das, gepuckt, Babys, wenn die so super streng,
so
also wenn sie blau werden, ist, sagen wir mal, ist vielleicht ist zu viel Sicherheit.
Und immer noch einer meiner allerschönsten, also wirklich, und ich hatte viele schöne Fernsehmomente, einer meiner allerschönsten Fernsehmomente.
Und ich bin so gespannt,
ich habe noch keinen getroffen, der das auch gesehen hat. Es gibt in Amerika eine Frau, die ist so über 65, glaube ich so, und das ist eine Kuhflüsterin gewesen.
Natürlich.
Die mit der Maschine, wo sie sich einspannen konnte.
Nein, keine
Ahnung.
Ach so,
egal. Also, und sie ist 65 und sie war hypersensibel und hat an Autismus gelitten. Und sie hat sich dann selber eine Drückmaschine gebaut, in die sie sich reinlegen konnte und selber das einstellen konnte, wie doll sie von der Maschine zusammen...
Ich habe das Buch von der gelesen. Die hat ein Buch geschrieben auch darüber, oder? Also jetzt nicht über die Maschine, sondern über...
Über das, wie sie das...
Ja. Sie und ihre Tierflüsterei und so. Ja.
Aber sage ich doch, Druck macht Druck und Enge vermitteln Sicherheit.
Ja.
Sagt bitte Bescheid, wenn ihr jetzt in der nächsten Stunde so eine super feste, blau machende Umarmung braucht.
Ich könnte es jetzt schon vorab ausschließen.
Okay. Weil du nur nicht gern angefasst wirst.
Genau.
Ja, aber darum geht's ja nicht bei so Beruhigungssachen.
Sollen wir kurz den Nachnamen von dem Tees sagen?
Nein.
Nur sicherheitshalber?
Nein. Wie viele coole Tees gibt's denn in Deutschland?
Coole Tees gibt's einen, das ist jetzt keine Frage.
Ja, aber als wenn wir Spackentees einladen würden. Hier der Tees von der Baustelle oder was?
Oh, den wollten wir in der dritten Staffel, der konnte nicht.
Den holen wir in der dritten Staffel, den Tees von der Baustelle.
Die dritte war schon, das ist die fünfte.
Tees U-Punkt, vielleicht so, dass es eher so, dass es wie so ein Rätsel ist. Tees, es ist so schön, dass du hier bist, vor allem zu unserer letzten Sendung und wir haben dir besonders schöne Sachen
letzte
beschert.
Letzte Sendung dieses Jahr, es geht dieses ja weiter.
Jahr. Es
ja,
geht
ja,
weiter. Super.
Ach, guck, wie professionell.
Jetzt stell den Tees vor.
Nein, ich kann ihn nicht, du bist die
Vorstellung. Tees Ullmann, das ist der tolle Tees Ullmann, muss man gar nichts so sagen. Der macht die Musik und der macht die schönen Bücher und der ist der niedliche Typ, der sich bei mir bei Kuttner Plus 2 betrunken hat. Hattest du eigentlich 2 Flaschen Wein an dem Abend getrunken?
Nee, ich glaube, es waren 2 Flaschen da. Eine gab es für Dunja und eine gab es für mich.
Ich glaube, dass Dunja weniger getrunken hat als du. Wobei, am Ende waren wir alle relativ dicht. Stimmt, Dunja, wir wollten ja auch noch mit Dunja trinken gehen.
Das ist auch noch auf dem Zettel, ja.
Wir haben so viel vor. Tees Ullmann und Dunja
heiraten?
Und Dunja heiraten. Du bist eigentlich, wie erklären wir denn, ich habe dich gefragt, möchtest
genau.
du kommen? Du wolltest eigentlich nur kommen, um uns über die Birne zu chippern, warum wir Idioten sind, weil wir Stranger Things nicht gut fanden.
Nee, das ist ganz anders. Gleiches Gefühl, andere Facette.
Okay,
du hast irgendwas rumgelabert im Internet, so ja, Stranger Things ist total blöd und da darf jeder mitmachen und sowas.
Was, das habe ich nie gesagt.
Doch, irgendwas war
da. Ich
bin wirklich in meinem Norddeutschen, und mich riecht nichts auf. Mich riecht nur was auf, wenn was richtig nervig ist. Und zum Beispiel ist es diese Art von Leuten.
Ich hoffe so, dass es gegen dich geht.
Ich bin ganz sicher, oh Gott.
Diese Art von Leuten sozusagen, sagen wir mal auf doof gesagt, 2 Millionen Leute finden Stranger Things gut. Und alle aus den besten Gründen. Und es sind Leute zwischen 8 und 85. Und dann kommt irgendein Schlaue um die Ecke und sagt nochmal, ihr seid nämlich doof, weil das nämlich doof ist und ich bin der Einzige, der das gerafft hat.
Hast du getötet?
Solche.
Und wisst ihr, warum das so ist? Weil ihr das geil findet.
Jetzt,
und sowas hasse ich.
Jetzt pass auf. Exakt. Du hast die Folge nicht gehört. Du hast nicht gehört, als wir das besprochen haben. Denn ich war an der vordersten Front. Ich war echt so, geil, da hab ich Bock drauf. Ich mag so Mystery, ich mag so 80er-Kram. Ich wusste, ich werde mit dem Strom schwimmen. Alle lieben es. Und ich hab meinen Badeanzug angeschmissen und ich
zum
war so.
Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse mit dem Wasser.
Exakt, ja. Mit Stranger Things. Ich hatte
das, Badeanzug?
Warte kurz.
Badeanzug?
Ja, ich hatte richtig Bock. Ich wusste, alle lieben das. Und ich hasse Leute, die aus Prinzip dagegen sind.
Zum Mitschwimmen,
sind.
Jetzt habe ich
genau, nicht, mit dem Strom schwimmen.
Ich bin ein bisschen langsam.
Und ich dachte so, egal, boah, werde ich das lieben. Und ich hab's geguckt und dann war ich so, fuck, das kriegt mich
so
null. Und dann war ich sogar in unserem Podcast traurig darüber. Weil ich dachte, wäre ich so gerne mit dem Strom geschwommen. Also ich war gar nicht anti. Stefan hat's übrigens geliebt. Wir haben nur
genau,
die zweite
ich wollte sagen,
du hattest
trotzdem Unrecht.
Das kann
die zweite
sein.
Staffel fand ich dann große Grütze, aber die erste fand ich super.
Hallo, in der zweiten Staffel, das fängt an mit den Scorpions aus Hannover. Das ist ja wohl das Größte, ne? Auch ihr Kulturhorschicht, ne? Ja, die Scorpions sind so ein bisschen lächerlich.
Mit welchen Leuten verbringst du denn Zeit? Tis, jetzt komm mal bitte kurz runter.
Und dann geht bei Stranger Things die Tür auf. Und welche Band läuft da? Da läuft nämlich nicht.
Tis, jetzt kurz mal ruhig.
Paul Kalkbrenner?
Du hörst jetzt mal zu.
Da läuft nicht deutscher Elektro-Hoshi-Mist. Da laufen die Scorpions aus Hannover. Da ist mir so dermaßen einer abgegangen vom Mikrofon. Das kannst du dir nicht vorstellen.
Kann das sein, dass du ein bisschen zu viel mit so Feuilletonisten rumhängst? Ich habe in meiner Sendung mit Kappenklaus Weihnachtslieder gesungen. Ich bin der fucking Fanclubleiter der Scorpions. Verstehst du?
Super, gut.
Jetzt entspannst du dich mal. Die Story war einfach ein bisschen öde. Ich habe einfach schon geilere Mystery-Sachen gesehen. Das ist der Punkt. Ich hab die 80er flashen mich nicht. Ich komme aus dem Osten. Wir hatten keine 80er. Wir sind von den 70ern direkt in die 90er gegangen. Ich habe da keine Kindheitserinnerung. Ich habe jeden scheiß Stephen King Film gesehen und gelesen. Und die waren einfach ein bisschen besser. Das war mein Problem. Bam!
Jetzt reden wir ja doch über die Sache, über die wir eigentlich nicht reden wollen.
Ich wollte nur sagen, dass ich das nicht aus Prinzip scheiße fand, sondern
nein, das
dass
ist
ich
gut.
Richtig
ich kenne
das,
ich kenne das von früher von Punkkonzerten in Hamburg, wo man dann sozusagen, man hatte Monate schon vorher den Termin und hat sich so darauf gefreut. Man hat den Eltern ein Auto rausgelabert, dann stand man in diesem Raum, hat auf diese Punkband gewartet und dann konnte sie quasi, sie konnte das gar nicht mehr erfüllen, weil man sich 4 Monate lang so gefreut hat. Und die hätten auch Mozart spielen können, man hätte das kacke gefunden.
Siehste, und ich mochte auch den Bösewicht nicht. Ich liebe gute Bösewichte und es gab erstens, fand ich, nicht so einen richtig greifbaren Bösewicht, weil außer dass...
Ach, die Artischocke meinst du, diese Artischocke mit Maul?
Ja, whatever. Da irgendein Typ stand, ist schon so lange her, irgendeiner war der Bösewicht, der spielte aber nur zweimal mit, der war nicht überzeugend. Ich brauche geile Böse, ein bisschen sexy Bösewichte und nicht irgendeine Lusche im Anzug, der rumsteht und sagt, 11, komm mal her oder was immer der gesagt hat. So.
Waren wir uns kurz versehentlich einig, dass die Scorpions toll sind?
Ja, Mann.
Nein, es geht gar nicht um die qualitative Einordnung von den Scorpions. Es geht einfach nur...
Gut, das ist gut. Also, okay. Wenn wir uns so lange mit uns da nicht einig waren, ist gut.
Nee. So. T.S. Wilson, dann sag, warum die zweite Staffel geil ist, weil das haben wir beide nicht kapiert. Von den Scorpions kurz mal abgesehen, bitte. Siehst du?
So, das ist...
Ach, Tis!
Was, Entschuldigung, 50% von der geilen Sache reichen mir immer noch.
Wirklich?
Total.
Okay.
Ich muss nur die gleichen Leute sehen und sowas. Das finde ich dann schon gut. Ich guck wirklich viel und weiß auch, dass es nicht so gut ist. Aber das, warte mal kurz. Aber ehrlich gesagt, hat das mit den Scorpions, hat das bei mir so lange angehalten. Ich musste so häufig und lange drüber nachdenken und wie mich das gerührt hat, dass die Scorpions da waren.
Wirklich?
Ja, aber verstehst du das nicht? So, das ist sozusagen, okay, sagen wir es einfach mal so. So, es ist zumindest eine der einflussreichsten und größten TV-Serien in der letzten Zeit gewesen, Stranger Things, mit irgendwie Ikonenbildung. Also du musst dir mal vorstellen, diese Millie Bobby Brown und sowas, ne, was die meiner Tochter bedeutet, ne, die findet die einfach gut, die findet die so geil und cool.
Ja, aber
warte kurz. Oh, ja, okay, darf man nicht elf sein oder was?
wir sind eine andere Generation. Vielleicht die jungen Leute kriegt das, aber doch nicht uns Oppies, notgedrungen.
War das denn Wind of Change, muss ich nochmal ganz vorsichtig zwischenfragen?
Nee, das war, oh Gott, jetzt war
ja, das, still loving you.
Nee, Hurricane, war eine Power-Rock-Sache und sowas alles. Und dann sozusagen, und dass so die Leute, die einfach so viel Geld bekommen und so, warum, wie stellen wir jetzt einen Boy aus den 80ern als einen harten Fuchser und sowas, beim Camaro geht die Tür auf und unsere Jungs aus Hannover laufen.
Unsere Jungs.
Find ich geil, geht mir
wie
einer ab.
Wie süß du bist, du hast überhaupt nicht hingeguckt, du hast einfach nur, du hast die Scorpions bis zum Ende durchgeritten emotional, scheißegal, was sie da machen.
Das Leben im Pferd ist einsam geworden, seitdem das Pferd tot ist.
Oh Mensch, Mäuschen. Oh, der These ist aber auch gleichzeitig schlau, weil er so Sachen sagt, wie das mit dem Pferd. Ja. So, dann haben wir dir jetzt deine Stranger Things Minute gegeben. Jetzt reden wir über richtige Sachen.
Das tut mir echt leid. Okay, dann rede ich über was anderes. Ja, doch, Stranger Things.
nein, das war von Anfang an der Deal, dass du dein Minütchen kriegst und totalen Quatsch.
Nein, das ist auch wirklich, ich finde, also, um das für mich halbwegs ernst zu sagen, ist es, ich kann es mit meiner Tochter gucken, obwohl es ab 16 ist.
What?
Aber immer dabei sitzen geblieben und sowas. Nicht hier, ich gehe mal in die Kneipe, guck mal Stranger Things und danach so, hier ist ein Liter Cola. Sondern wir konnten es zusammen sehen. Sie hat Sachen nachgefragt und ich konnte die dann sozusagen Kind beantworten und sowas. Und sie so, kann ich noch gucken? Geht das? Was passiert als nächstes? Da werden wir uns auf jeden Fall in 20 Jahren noch dran erinnern, dass wir das zusammen geguckt haben und sowas. Und wie gesagt, ich finde es toll, so eine Serie zu machen. Kein einziges Schimpfwort.
War kein Schimpfwort,
es gibt
nicht.
Kein so, einziges Schimpfwort. Es gibt eine Szene, so, aber die ist ja auch ganz zu Ende.
Was ist eine Szene?
Ich spule mal vor, weil gleich kommt ein bisschen. Spule mal vor, wenn kommt.
Reden wir, ich bin immer noch nicht ganz sicher, reden wir von Vögeln? Oder sagt jemand Scheiße? Ich weiß gerade nicht mehr.
Von Vögeln? Was haben denn Tiere da jetzt drin zu suchen?
So, komm, wir fangen jetzt an. Ich habe das Gefühl, es läuft nicht mehr gut. Lass mal erstmal den Anrufbeantworter hören. Ich vergesse den sonst wieder. Ja?
Ja.
Das ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
Ja, hallo, hier ist die Julia aus Berlin. Ich spreche aus der Vergangenheit. Ich habe nämlich kürzlich euer kleines Fernsehballett erst entdeckt. Und wie man das bei Serien so macht, sondern höre ich mir das natürlich von Anfang an. Oh. Das heißt, ich bin nicht da, wo ihr gerade seid. Ich bin gerade eine Folge nach Biane Mädel. Und ich wollte sagen, dass ich den Stefan inzwischen auch sehr, sehr toll finde.
Nein,
okay. Den kann ich noch nicht. Ganz besonders gerne mag ich es, wie du Sarah sagst und wie du sagst. Tatsächlich mag ich deine Lache, auch wenn Sarah da mal ein Problem mit hat.
Was, ich bin empört,
weil natürlich habe ich nicht nur geraten, was PPK heißt, sondern es nachgehört. Du besprecht es in der Folge, als ihr Babylon Berlin besprecht. Und PPK ist politischer Pistolenkram, wie bereits gesagt.
Ganz toll. Okay. Eine kleine Kritik habe ich allerdings. Ich bin nämlich Grundschullehrerin und da ist es ja leider eine Volkskrankheit. Sarah muss ganz dringend den Genitiv üben. Das fällt mir immer wieder auf.
Sarah weigert sich, den Genitiv zu nutzen.
Ich kann dir auch gerne mal Nachhilfe geben. Komm ich mal vorbei, erkläre dir das ganz kurz. Und dann wird das auch. Mach weiter so. Vielen Dank und bis bald.
Endlich, sag's mal.
Der ihre Ansage will ich nicht.
Ja, interessiert hallo Sarah, hallo Stefan. Ich wollte mich für die Staffel bedanken, die ja jetzt die letzte Folge hat. Und ganz besonders habe ich mich über den Rant gefreut gegen diese Sylvie Mais der Su-Sendung. Das war wirklich klasse, dafür liebe ich euch. Tschüss.
Ja, servus, hier ist der Marcel aus München. Natürlich habe ich die Lizenz zum auf den Anrufbeantworter sprechen. Deswegen ganz kurzer Rückblick zur Adventszeit. Ihr seid immer noch die Besten. Zweitens, die Hysterie für die beste Serie aller Zeiten, Homecoming, ist absolut gerechtfertigt gewesen. Also auch da richtiger Riecher. Und drittens, Anne Will ist eine ziemlich coole Socke. Auch und vielleicht gerade deswegen, weil ihr so süß um sie herum schlawenzelt habt. Das habt ihr ganz lieb gemacht. Bis später und gutes neues Jahr. Tschüss.
Haben wir das gemacht?
Ich erinnere mich nicht.
Was meint ihr denn?
Wir haben nicht schlawenzelt. Die Anne Will war ja die letzte Gästin vor 2 Wochen. Und die hat immer nur, die hat Piff-Paff gesagt. Anne Will hat Piff-Paff gesagt. Ja. Wir haben die Scharwenzel.
Und Achte, hat sie gesagt. Ja. Wollten wir das nicht noch unauffällig versuchen, in Alltagssprache einzubauen?
Lass uns das benutzen. So, der Anrufbeantworter hat mir gefallen. Die Leute werden immer freundlicher.
Total, muss man wirklich vorweihnachtliche Stimmung und sowas. Lernangebote.
Ja. Total gut. Aber das mit dem Genitiv, das weiß ich ja, das macht nur keinen Spaß. Das ist doch viel lustiger. An den Büchern mache ich immer brav Genitiv. Aber genau wegen solchen Leuten.
Aber deswegen, wegen dir läuft das dann nicht in irgendwelchen Schulen. Das könnte so gut besprochen werden, dass Kinder sich das anhören geht. Wegen dem Genitiv geht das nicht.
Tess, hast du Homecoming geguckt?
Wer hat's gesagt, dass Homecoming die beste Serie ist?
Wir.
Hast du das gesagt?
Nee, aber meine Band ist in der Serie. Die läuft. Es gibt eine Stelle.
Nein.
Das spielt irgendwo in Berlin. Jemand hat eine Pistole in der Hand gegen eine Frau.
Das spielt nicht in Berlin.
Teilweise läuft das in Berlin und es gibt eine Szene.
Nee, da hast du das verwechselst.
Nein. Sollen wir wetten?
Ja, das spielt nicht in Berlin.
Homecoming?
Homecoming mit Julia.
Also ich meine Homeland.
Ja, siehst du.
Ich habe mich schon gewundert, dass hier die Sendung.
Warum haben wir denn nicht gewettet? Wir sind so doof.
Wobei, das ist aber auch geil. Ja, ja.
Können wir noch wetten?
Passiert.
Komm, lass uns wetten.
Okay, lass
uns.
Ja, okay. Um was wetten? Um super viel. Hauptsache viel. Aber guck mal, Homecoming, das ist richtig toll. Unfassbar super. Sehr kurze Folgen, 25 Minuten, auch nur 8 Folgen.
Und lief deine Band da nur musikalisch? Oder
jemand hört jemand, bevor er erschossen wird.
Geil. Tess, was guckst du sonst gerade? Hast du überhaupt Zeit für, bist du ein Binger? Glotzt du viel hintereinander weg, außer Stranger Things?
Nee, also Bingen bedeutet ja einfach sozusagen, sich hinzusetzen und aufzuhören, wenn es zu Ende ist. Ja. Ne? Nee, das mache ich eigentlich nicht. Also ich gucke dann, wenn ich Zeit habe und manchmal wird mir das auch zu viel. Also ich kann das auch nicht ertragen, wenn ich so... Also wenn man zu doll verliebt ist, ich möchte mir dann noch was aufsparen und sowas alles. Aber jetzt habe ich gerade eine wunderbare Zeit, weil ich mir jetzt zum zweiten Mal nochmal Fargo angucke und sowas. Und das ist... Das mache ich ganz, ganz häufig. Filme ganz, ganz häufig gucken, Serien ganz, ganz häufig gucken. Das ist eine Sache, die mir einfach wahnsinnigen Spaß bringt. Also ich glaube, den vorletzten Batman, den habe ich bestimmt inzwischen 18 Mal geguckt und freue mich immer noch über die Szenen, die ich geil finde. Und ich denke,
aber was ist der Reiz daran, dass immer wie, weil ich brauche Pausen dazwischen.
Warte, lass mich raten, was sind da für Bands drin?
Scorpions, meine Bands. Nee, da bei Batman ist ja nur ordentliches Hans Zimmer Gedröhne, glaube ich, die ganze Zeit.
So, ja.
Aber warum dann? Warum so?
Ich weiß nicht, weil ich mich ehrlich gesagt darüber freue, dass jemand sich hingesetzt hat und gesagt, pass mal auf, Digga, weißt du was? Wir machen Batman, ne? Kennst du seit 120 Jahren? Aber wir machen das irgendwie neu. Und dass das dann wirklich, dass sie dann so schaffen, das auch so groß werden zu lassen mit diesen Zitaten, die wir alle kennen und sowas. Und einfach, dass so quasi die letzte Peitsche der Postmoderne, dass jemand sagt, ja, manche Menschen wollen die Welt einfach in Flammen sehen. Da geht mir eine ab, das beantwortet für mich so viele Fragen. Ey, Digga, du kannst, da ist doch ein Sozialhilfe um die Ecke. Und ey, du musst nicht zuschlagen. Ich möchte die Welt aber einfach in Flammen sehen.
Und das befriedigt dich so sehr, dass du das immer wieder sehen willst.
Nee, also das finde ich eine tolle Stelle.
Ja.
Wäre das politisch auch, dass man darüber nachdenken soll, Leuten statt Hartz IV einen Flammenwerfer anzubieten? Nee, habe ich jetzt falsch verstanden.
Nee, Hartz V würde ich den erstmal anbieten.
Okay. Ich hab das Gespräch jetzt auf eine ganz blöde Ebene gebracht.
Nein.
Wir
drücken uns die ganze Zeit um die Sache, die ich eigentlich sage. Nein, so. Das mit dem häufig gucken. Und jetzt bei Fargo, warum? Das ist wirklich, das erinnert mich auch an Cuxhaven. So, wo ich herkomme, das ist
die erste Fargo, so oder was?
Ja, genau. Ja. Es gibt eine zweite jetzt auch, ne? Die habe ich
es
noch nicht.
Es gibt auch eine dritte.
Toll. Ja, das
und
ist
sind,
schon
die sind beide, die sind alle super.
Das sind so Geschenke, die unter meinem Ganzjahresweihnachtsbaum noch so rumliegen. Und jetzt versuche ich so lange die erste zu gucken, bis ich wirklich alles auswendig kann. Und dann gucke ich dann vielleicht die zweite.
Okay, klingt gut. Kinder, wir machen heute leider nichts Cooles.
Hä?
Was Cooles schon, aber nichts Aktuelles, weil wir hatten uns überlegt, als letzte Sendung nochmal eine Retro-Sendung zu machen.
Der Thees hat was Aktuelles mitgebracht.
Ja, aber das strenge Programm, an das der Thees sich auch gehalten hat, wird dieses Mal, wir haben es ja extra auf Twitter schon angekündigt, damit Leute vorher mitgucken können und wissen, worüber wir reden. Und zwar über die erste Folge von Diese Drombuschs, ein Wunsch von Stefan, weil das, glaube ich, seine, oder reden wir gleich drüber. Und die erste Folge Love Boat, das kam von mir. Und der tapfere Thees hat all das geguckt mit uns. Lass mal anfangen mit den Drombuschs und mach du mal ein bisschen Wikipedia und warum dir das emotional wichtig ist.
Wobei ich mich jetzt gefreut hätte auf eine Zusammenfassung von dir.
Dann sind das, im Grunde ist die Zusammenfassung der Titel, da sind so Drombuschs.
Ja.
Und die sind in der Wohnung.
Die Zusammenfassung
und es ist Weihnachten.
Es ist Westdeutschland, es ist beschissenes Wetter und es wird alles nur noch schlechter.
Gut, der Thees. Ja. Vielleicht können wir den Thees regelmäßig im Studio haben, nur für sowas, dass du so philosophisch Sachen zusammenfasst.
Ich wohne ja hier in der Nähe, das ist ganz einfach und sowas.
Oder du sprichst so einfach auf dem AB. Die das heute, kann ich ja, auch so machen wir das. Ja. Aber sag doch mal selber schnell. Also und auch warum. Ich will wissen, warum das dir was bedeutet.
Also, ging 1983 los. ja, große Familienserie mit so Familiendramen, mit pubertierenden Kindern und also die erste Folge spielt Weihnachten und Silvester. Dieses ganze Familiendrama, das sich um diese Feiertage abspielt. Es wird dann, also es gibt insgesamt 39 Folgen. Es war unfassbar erfolgreich damals. Es gibt dieses Wort vom Drombusch-Schock, dass das für die ARD war, weil Was? Die Leute nicht mehr die Tagesschau geguckt haben, sondern schön diese Drombusch geschaut haben.
Es gibt das Wort der Drombusch-Schock?
Ja.
Nein!
Also das gab es damals. Ist das ist ein toll, bisschen ja. in Vergessenheit geraten.
Wieso haben die nicht die Tagesschau geguckt? Lief das zeitgleich?
Ja.
Ah, okay.
Ja. und es ist wirklich, und es wird dann später auch, es wird einerseits ein bisschen politischer, weil dann auch so Themen wie Umweltschutz, Gewalt gegen Polizisten, Demonstranten, sowas alles verhandelt wird. Es hat aber auch so klassische Familienserienstränge, dass die halt dann irgendwann sich verschulden und so eine Mühle kaufen und nicht wissen, wie sie das finanzieren sollen und verarscht werden von Handwerkern und sowas alles. Es hat dann ein bisschen auch so Soap-Elemente, aber ja, halt Familienserie.
Ja.
Ich liebe das. Diese Serie ist für mich so 80er und es ist immer so gefährlich, wenn ich jetzt sage, das ist mein Leben, weil weder habe ich die ganzen Geschwister noch haben wir die Art Wohnung. Das spielt in Darmstadt, das ist auch nicht die gleiche Stadt und trotzdem ist das so unfassbar echt für mich in der Art, wie das einfach das Leben in den 80ern in Westdeutschland verhandelt, dass ich wirklich das Gefühl habe, obwohl das nicht mein Leben ist, kann ich das eins zu eins alles nachempfinden, was da passiert. Und ich finde, aber da können wir vielleicht gleich nochmal länger drüber reden, als ich das jetzt nochmal geguckt habe, ist mir sehr bewusst geworden, wie oft Schauspieler sehr deutlich lange Sätze aufsagen, die offensichtlich geschrieben sind.
Da raschelt das Papier, sagt man.
Da raschelt das Papier. Ja. Und trotzdem hat das für mich so eine Realität, die ich total krass finde. Eine Art, wie die miteinander reden, wie die miteinander umgehen, wie auch so Konflikte dargestellt werden und irgendwie haben alle gleichzeitig Recht und Unrecht und sind auch dauernd beleidigt. Und dann höre ich jetzt gleich wieder auf.
Ja, alles gut.
Die Menge an passiver Aggressivität, die in dieser Serie drinsteckt, von Leuten, die auf irgendeine Art anderen Leuten Vorwürfe machen oder sie gerade nicht machen, aber so leiden, dass andere. Das ist vermutlich rezeptpflichtig wegen zu viel passiver Aggressivität.
Muss man vielleicht nochmal, falls Leute es nicht gesehen haben, die erste Folge ist tatsächlich Weihnachten, Silvester und keiner spielt mit. Alle Kinder der Drombusch wollen irgendwo anders feiern. Die Drombusch wiederum wollen nicht mit ihrer Oma feiern. Die wiederum, Stichwort passiv-aggressiv, tut so, wie Omas das immer machen, als wäre das schon in Ordnung. Macht mal so, Kinder. Und ist dann aber hochgradig eingeschnappt und traurig und so weiter und so fort.
Genau.
Ne? Hast du eine Kinder, nee, da war, wie alt war, wann hast du das als Jugendlicher oder?
Ja, ich habe auch, total. Ja?
Also anscheinend war ich da, als es losging, so 13 oder sowas, das passt.
Thees, sag du
für
mal,
mich war es auch, also hierzu zwei Sachen. Es war eine Sache, die ich mit meiner Mutter geguckt habe. Also auch einer der ersten Momente, wo man sozusagen nicht mehr Dutschi Dutschi 6 ist, sondern vielleicht so 11 oder irgendwie sowas. Und ich habe mit meiner Mutter zusammen Drombusch geguckt. Mein Vater hat irgendwas Landkarten studiert, mein Bruder hat Bücher über den Weltkrieg gelesen, beide, scheißegal. Und ich habe mit meiner Mutter in einem 80er-Jahre-Selbstverständnis zusammen diese Drombuschs geguckt. Und du meintest Drama, und das stimmt auch total, aber mir ist das Wort, was mir eingefallen ist, ist dieser unfassbare Druck, den ich sofort wieder gespürt habe. Von wegen so
so der Engel,
der Rauch, der kalte Rauch in Bahnhöfen, weil man da drin noch rauchen durfte, während man sich auf Pappe gedruckte Bahnkarten holt, die noch abgeknipst werden müssen.
Ach, irgendwas. Irre, echt? Das löst das sofort in
total. Also kann ich Volley sofort 500 DIN A4 Seiten drüber runterschreiben. Ich habe meinen Freunden Knut und Philipp aus Gießen geschrieben. Alter, die Oma von den Drombuschs wohnt ja in Gießen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Innerhalb von 5 Sekunden bald zurück. Digga, Alter, super geil. Drombusch, Gießen, alle Fans. Ultra. So. Hat bei denen offensichtlich auch sofort getriggert mit meiner Spitzeninformation, dass die Oma von den Drombuschs in Gießen wohnt. Nee, und
ich glaube wirklich, bei einer bestimmten Generation ist das, wir haben
ja
alle.
Ihr müsst auch westdeutsch sein. Da kommen wir so ein bisschen zu meinem Problem mit der Sache. Ja, zum Glück. Ist das auch deine, ich finde interessant, dass dich das an dein Leben erinnert, auch wenn alle Faktoren drumherum nicht so sind, weil auch das ist mir komplett fremd.
Ja.
Fühlt sich das für dich auch nach so zu Hause damals an?
Ja, auf jeden Fall. Also diese weihnachtliche Atem, also nicht für eure Anrufer, sondern diese weihnachtliche Atemlosigkeit, wo man merkt, dass hier ist irgendwas falsch. Und im Fernsehen sieht das immer anders aus in der Werbung, aber dem Drombusch, da sieht das ungefähr genauso aus wie hier. Das ist waren für mich dann auch so die ersten Kulturmomente, wo ich gedacht habe, so, ach guck, so kann Kultur auch sein.
Ich fand es auch recht modern eigentlich übrigens. Also für die Alters wirkte da so hell und so ein bisschen dü-dü-dü, gar nicht so, so altmodisch. Ich kann es nicht so richtig beschreiben. Ich hatte das Gefühl, dass das für die 80er so ein moderner Haushalt, also wie es aussah, ich meine jetzt so die Ausstattung, alles hell und durchsichtig und so ein bisschen...
Na, die hatten ja auch ein bisschen, oder? Geld. Die haben ja Antiquitätenladen. Okay. Das ist ja auch, wie das so auf verschiedenen Ebenen ist. Aber das fühlt sich für mich auch total authentisch an, ohne das jetzt an einzelnen Gegenständen so da nebeneinander legen zu können. Aber irgendwie war das so.
Was ist denn dieser polnische Salat eigentlich, der da die ganze Zeit...
Oh, das habe ich alles nachgeguckt.
Oh, erzähl.
Naja, es ist einfach Mayo und
rote Beete.
Diverse Gemüse aus der Dose. Was? Entschuldigung, die Erbse muss aus der Dose kommen. Da könnte ich jetzt noch länger drüber reden, als über das Fingerfinger.
Da bin ich bei dir. Wirklich? Ich kann auch mit Möhrchen. Ich finde auch Mischgemüse geil. Ich finde nur alles andere Gemüse aus der Dose gruselig. Und das mit Mayo zusammen...
Wer in Deutschland Möhrchen sagt und der andere hat da nicht im Kopf Möhrchen, hat die 90er nie geliebt.
Ja. Wie oft in dieser Folge polnischer Salat genannt wurde.
Ja, deswegen sage ich ja. Und auch, dass das Kind das so gerne ist. Schichtsalat ist das, genau. Ist das Wort. Das
hab ich auch noch nie
auch
gehört.
Die Kinder. Machst du wieder den polnischen Salat? Da dachte ich, was ist denn da drin? Schokolade oder was? Kinder wünschen sich doch keinen polnischen Salat.
Aber ist das nicht auch wieder toll? Erst so alle Ohren, mach polnischen Salat und am Ende ist aber keiner da, weil es allen scheißegal ist.
Um den zu essen.
Ja,
ja, ja. Ja.
Aber was ich zum Beispiel auch, also vielleicht habe ich das auch einfach konzentrierter geguckt, weil ich euch gefallen möchte, weil ich polnischen Salat geguckt habe. Nein, aber zum Beispiel, es gibt ja diese Oma, die aus Gießen nach Darmstadt fährt, um dann doch irgendwie Weihnachten mit der Familie zu verbringen. Und sie besucht ja vorher noch eine Freundin im Altersheim und sowas. Und also wenn man über diesen Komplex redet, alleinstehende ältere Frauen zu Hause ohne feste Anbindung, dann ist das einfach total nahe an der Realität. Ja. So wie die Kamera einfach sozusagen über dieses Bild von ihrem verstorbenen Mann.
War der nicht frisch verstorben?
Und du weißt, ich glaube schon länger und du weißt einfach ganz genau irgendwie
ohne ihn.
So Konzertpianist und das Foto ist noch aus dem Zweiten Weltkrieg und sowas. Das fand, und dann halt quasi aufgelöst, weil es keine Funktion mehr gibt, in ein Altersheim zu gehen und einer wildfremden Frau zu sagen, ja, mein Sohn hat ja, oder mein Mann war ja übrigens Konzertpianist.
Ja.
So. Nein, Cellist.
Cellist.
Mich hat's auch gekriegt, als sie später, als sie dann irgendwann doch bei denen zu Hause eintrudelt und im Wohnzimmer sitzt und die Musik hören und die Drombusch so ein bisschen, ja, ohne, wäre schon schön, aber irgendwie ist doch cool, dass die Oma da ist und sie aber ganz steif und erhaben, wir ältere Damen das ja auch manchmal machen, da sitzt und du merkst, sie ist eigentlich wahnsinnig traurig, weil sie an ihren Mann denkt und die Musik läuft und aber gleichzeitig dieses, ich bin eine feine Dame und das ist jetzt hier Weihnachten und so, das macht ich auch gerne.
Lass mich einmal an der Stelle gerade sagen, ich finde das so echt, wie die dann da sitzen. Und Oma will das hören, die Sinfonie für die vier Sätze. Die anderen beiden sitzen da so ein bisschen, weil sie es sollen. Und natürlich geht dann die Mutter immer mal wieder raus, weil sie muss oder weil der polnische Salat noch nicht fertig ist. Und wie dann die Oma aber die ganze Zeit, ach, das war jetzt gerade so eine schöne Stelle, die du verpasst hast. Aber ich kenne das selber, also man kennt das ja von sich selber auch, dass man auch, jetzt geht auch nicht jetzt gerade, weil jetzt kommt gerade so was Schönes. Und wenn man es so von außen sieht, merkt man auch, wie blöd und verkrampft das alles ist. Und ich finde, das ist super darin, diese Szenen zu schreiben, ohne dass die eine Karikatur sind, sondern man...
Voll.
Man
sehr schön, genau das konnte ich nicht aussehen. Genauso sehe ich das auch.
Ausstattung ist auch geil, Stichwort, ich bin ja immer der Fehler, wobei ich muss gleich mal sagen, wie ich es generell finde. Aber eine Sache, mir ist ja Ausstattung wichtig. Wenn da Sachen keinen Sinn machen, werde ich wahnsinnig, weshalb wir auch eine kleine... Möchtest du den Jingle dafür singen?
Zum Beispiel die Dattelautomaten bei Stranger Things,
kurz, da ging die an. Wir haben dafür eine eigene Rubrik.
Sarah Kuttners kleine Continuity-Ecke und Fehler.
Genau. Und da war aber keiner zu finden. Was ich geliebt habe, war nämlich... Achtung,
so geht das nicht!
Doch, ich wollte Thies nur sagen, dass wir das haben. Da steht ein Adventskranz rum und ich liebe, dass die Kerzen komplett realistisch abgebrannt sind. Oh. Nämlich ein bisschen und so weiter und so fort. Das wurden die meisten Ausstatter vergessen. Die wurden die gleich abbrennen oder gar nicht abgebrannt und die sind genauso abgebrannt, wie sie am 24. sein müssen. Also, ich kenne die Drombusch gar nicht. Ich kenne den Namen, ich weiß, dass es was ist und wusste überhaupt nicht, was es ist. Und habe das gestern Abend, also heute ist Montag, für euch ist gerade Dienstag, egal, am ersten Advent geguckt. Oh, abends mit Anzündung, der Boy hat Kekse gebacken, ich war alleine mit 800 Hunden auf dem Sofa, alles brannte und ich fand's richtig geil.
Ha!
Es hat mich einfach nur, also erstens hat es mich sofort an Ich heirate eine Familie erinnert, weil es ein bisschen ähnliches Prinzip ist, eine 80er-Jahre-Familie und anstrengende Teenager. Und das hat mich doch damals schon ganz unverhofft in so eine merkwürdige Heimeligkeit reingeschubst.
So eine Berliner Heimeligkeit.
Ja, von der ich so ein bisschen überfordert. Nee, eigentlich glaube ich nur so eine kuschelige früher Heimeligkeit.
Okay.
Und dass das jetzt natürlich auch so eine Silvester-Weihnachtsfolge ist, passte mir richtig gut in die Stimmung. Und ich liebte, dass das nicht... Dass es kein PPK ist, politischer Pistolenkram, wie wir jetzt gelernt haben, sondern dass nichts, dass keine beschissenen Cliffhanger sind. Es gab Momente, wie als die Oma auf der Straße steht und die Drombus im Auto und es drohte, dass sie sich jetzt verpassen. Und in jedem Film, in jeder Serie von heute, wäre es genauso gewesen, dass der Vater losfährt, wenn die Oma sagt, Gerd oder wie der heißt, Sigi. Hier bin ich. Und ich dachte kurz so, ach bitte jetzt nicht so Bullshit. Aber war kein Bullshit. Sigi hört's, macht's Auto auf, Oma steigt ein, alle fahren weg. Sowas. Also mir hat's wahnsinnig gut gefallen, weil mich das dann doch indirekt an meine Kindheit erinnert hat, obwohl diese Form von 80er und Erziehung habe ich nicht. Wir hatten nicht so irre viel Geld und das war eher so ein bisschen links-alternativer Künstlerhaushalt bei uns und so weiter und so fort. Nichts daran hat mich erinnert. Ich war auch ein bisschen erstaunt über die... Also teilweise fand ich die frechen Kinder ganz schön frech. Damit kommst du eigentlich nicht durch. Der Freund von der großen Tochter, wie der an Heiligabend im Grunde fast mit einem Ellenbogen alle wegboxt, damit die Alte zum Vögeln mit nach Hause kommt. Da dachte ich so, wow, ist das nicht ein bisschen überzogen?
Naja, aber der ist auch ja klar als der Bösewicht.
Ja, aber da stehst du doch als Drombuschmutter nicht und sagst, habt ein schönes Fest, da sagt man doch irgendwas. Ich hätte dem die Ohren lang gezogen.
Nein, nein, das ist ja der Kern davon, dass sie dann da steht und dann so halt leidet, weil sie hatte das alles vorbereitet und dann...
Also auf jeden Fall hat es mich wahnsinnig befriedigt, das zu gucken. Es hat mich gar nicht gestresst. Wenn ich noch mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich vielleicht sogar eine zweite Folge geguckt.
Toll.
Nur wegen der kuscheligen Heimlichkeit, nicht zu viel Cliffhanger, nicht zu viel Stress. So.
Ja, das mit dem Stress, das kann ich total nachvollziehen. Wenn du denkst, so von wegen so, ja, hier bin ich, Mensch, lass mich sein. Und jemand immer weiter dreht und sowas. Das
ist heutzutage viel so.
Total.
Aber es ist ja gleichzeitig der Vorwurf, was viele Leute an den Rombusch kritisieren, und sagen, sie können das nicht gucken, weil das so depressiv ist. Das ist ja im Gegensatz zu Ich heirate eine Familie, wo alles happy ist, ist ja schon da, sind ja so ernste...
Aber das ist ja wiederum toll. Also ich habe jetzt nur diese eine Folge. Ich kenne mich gar nicht genug aus, aber...
Das ist super toll. Aber das ist so ein bisschen so der Vorwurf. Ich finde es gerade deswegen so heimelig auf eine Art.
Ja.
Weil du siehst
so den Leuten... Weil es so scheiße ist wie zu Hause.
Ja, ja.
Na, und die,
also, na, ja, ja. Also, ja, nein. Ja. Aber
ich habe euch den geschenkt. Ihr dürft beide ja sagen. Ist so scheiße wie zu
und
Hause.
Und es leiden alle und es sind aber auch alle so ein bisschen selber schuld an dem Leiden. Ich liebe auch diese Drehung. Irgendwann ist die Oma dann ja da. Eigentlich wollten sie die Oma nicht Weihnachten selbst haben. Irgendwann ist sie dann doch da.
Das habe ich aber übrigens, ganz kurze Zwischenfrage. Vielleicht hatte ich da nicht aufgepasst, aber ich habe gar nicht verstanden, warum die Oma ausladen, wenn das erste Jahr ohne ihren Mann ist. Das kannst du auch nicht bringen.
Weil die Mutter keine Lust mehr hatte. Sie reißt sich den Arsch auf, die Vera, die ganze Zeit. Die Kinder sind undankbar. Und dann streikt sie jetzt nämlich auch mal. Und dann macht sie
ja, aber doch nicht
auch,
bei der Oma, die frisch verwitwet
das ist. Aber das ist Schwiegermutter.
Naja, Schwiegermutter, die frisch verwidmet ist, die wird sogar ich nehmen, notfalls.
Die hätte ja für einen Tag kommen können, die sollte halt nur nicht die ganze Zeit da sein.
Du bist wie diese Drombusch, Stefan.
Ja. Und dann ist die Oma da und sind auch kurz Moment alle glücklich, weil die sind auch froh, dass sie doch geholt haben. Und dann ist die Oma auch in diesem, aber ich möchte nicht ungelegen kommen. Und innerhalb von 3 Sekunden gibt das von, ich möchte nicht ungelegen kommen zu, aber keine Feuerwerksknaller, Sigi. Das weiß, dass mir das so viel Angst macht. Und du merkst, und ich finde das so real, wie das sofort kippt von, alle wollen sich jetzt bemühen. Und dann heißt das aber, dass das wieder ruiniert ist. Oder es läuft, also ab ungefähr der Hälfte dieser Folge läuft alles darauf hinaus, dass du weißt, dass in diesem Ofen mit diesen verdammten Feuerwerkskörpern irgendwas explodieren wird. Das passiert dann auch, und das ist jetzt gar keine Überraschung, als das passiert, aber der eigentliche Höhepunkt ist auch nicht die Explosion, sondern wie dann hinterher minutenlang an Silvester um Mitternacht Vera Drombusch mit dem Staubsauger da rumsaugen und den Ruß wegmachen muss und die Oma nämlich in ihrem Zimmer bleiben muss, damit die nicht noch durch das Ruß läuft. Das ist so, ich
was hast du denn für eine Kindheit gehabt?
Na, das ist nicht, wie gesagt, das ist nicht 1:1 meine Kindheit, aber ich kann das total, total nachempfinden.
Nee, das kann ich nicht.
Weißer Riese-Werbung, wo die Quintessenz war, dass es eine 3 Kilometer lange Leine ist mit weißen.
Das scheint mir aber realistisch, wenn man viel Weißwäsche hat.
Und das wird auch die nächsten 39, 38 Folgen, wird das so sein, dass was immer alle anderen machen, Vera muss es dann nämlich wieder ausbaden und hatte alles so schön vorbereitet und steht dann da aber Silvester um Mitternacht.
Passieren da keine geilen Charakter-Changes so ein bisschen, dass Leute auch mal, es wäre immer die den Ruß aus dem Ofen.
Nee, es geht so ein bisschen hin und her. Also der Sigi, wie weit darf ich dir das denn jetzt spoilern, wenn du das noch nicht gesehen hast?
Es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt bingen werde, da will ich ehrlich sein.
Der Sigi stirbt.
Was? Wer ist der Sigi?
Der Vater, ihr Mann. Und dann gibt's schon so Sachen, dass sie dann irgendwie einen anderen Mann kennenlernt und dann gibt's so diesen ganzen Konflikt.
Warte, weiß man warum?
Warum der er stirbt? Ja, habe ich vergessen.
Herzinfarkt.
Ja.
Nee, ach so, ich meine eher so, der ist ja ein Hauptdarsteller. Hatte der keinen, gibt es Background-Infos?
Weil ach so, die nein, der Hauptdarsteller wollen? Ist doch, Nöten. Wie heißt was? Der? Nee. Was? Sag bitte. Hilf mir.
Korf, Siegfried Korf, wie heißt denn der Schauspieler? Den kennt man auch. Den kennt man aus Neues aus Uhlenbusch, wenn man.
Also ja, genau, ja, Vater ja, Drombusch.
Genau.
Aber warum lässt man jemanden so wichtig? Die lassen ja auch nicht Peter weg bei Ich heirate eine Familie.
Also ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, für den Realismus. Das ist ganz krass. Die Folge, wo der stirbt, ist auch eine Viertelstunde länger als alle anderen, weil die irgendwie so viel langsamer ist. Habe ich damals gelesen, dass das gar nicht so geplant war, sondern dass die beim Filmen gemerkt haben, wie sehr alle so viel langsamer und bedächtiger gespielt haben, sodass die Folge eine Viertelstunde länger war. Das gibt's heute gar nicht mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich einfach der Plan war, das dann zu erzählen.
Weißt du was? Ich glaube nicht. Auf Twitter hat gestern oder vorgestern oder irgendwann dieser Tage jemand geschrieben, dass es da wohl so Behind-the-Scenes-Stress wie bei Alf gab. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Bei Alf haben sich alle gehasst.
Nein. Das war die Anspielung, dass also wie schlimm das allen Schauspielern ergangen ist nach der Serie.
Ach so, ich dachte, der
Mick Werup, der den Chris, den Polizisten spielt, der hat sich das Leben genommen vor ein paar Jahren.
Was?
Ja.
Der Nutella-Fluch des amerikanischen Fernsehens.
Was ist der Nutella-Fluch?
Dass alle deutschen Nationalspieler, die in der Nutella-Werbung mitgemacht haben, dass die keine große Karriere mehr vorweisen konnten.
Ist das so?
Ja.
Und das ist auch der Nutella-Fluch
unter euch Fußballer-Leuten.
Ach so, ich dachte, vielleicht haben die sich gestritten. Ich finde es wirklich nicht komisch, den Hauptdarsteller sterben zu lassen. Finde ich sehr ungewöhnlich, aber gut.
Aber bis dahin hatte man auch andere Hauptdarsteller. Dann kommt irgendwann Onkel Ludwig, das ist Günter Strack.
Mhm. Oh.
Ja, und dann kommt das Yvonne. Yvonne ist ein bisschen merkwürdige Figur in diesem Hyperrealismus, weil sie aus so einer Schaustellerfamilie irgendwie kommt und auch von ihren Schaustellerfamilienmitgliedern gemobbt wird. Und sie kann nicht sprechen und muss dann so mit großen Gesten, so ähnlich wie, oh Gott, ist das Blindenfeind, ich wollte jetzt rein, so ein bisschen wie Lassie, muss sie dann immer versuchen, so wenn Lassie irgendwie ankommt und versucht mit irgendwelchen Winselgeräuschen klar zu machen, hier 300 Meter links und hinter dem Brunnen, da ist ein Känguru reingefallen und so ähnlich macht das Yvonne, das auch darf man nicht sagen.
Weiß ich nicht.
Mhm. Darf man.
Ich bin Stecken, froh, dass du es gesagt hast. Ein
Steckenpferd von mir ist ja Persönlichkeitsrechte im Wandel der Zeit. Und bei dieser Szene, wo die Oma ins Altersheim reingeht, so Persönlichkeitsrechte gab es damals noch nicht. Die Omas, die im Altersheim sitzen, sehen alle so aus. Vor 10 Minuten ist ein Aufnahmeleiter vom ZDF AD reingekommen.
Das habe ich ja auch gedacht.
Wir machen jetzt hier einen Film. Stell mal da, die Oma, die ist schön hässlich, die setzt mal erste Reihe und wir kommen und nach einer Stunde sind wir wieder weg.
Du hast vollkommen recht. Ich dachte noch, die Oma im Hintergrund sieht aus, als wenn die wirklich hier
ist. Ich werde hier gefangen gehalten. Ich werde hier. Hallo.
Das werden die so gemacht haben. Bleiben Sie einfach sitzen. Frau Müller,
total.
Kommt ein Käffchen, lassen Sie sich nicht irritieren. Die guckt ein paar Mal auch in die Kamera, wo man so denkt, nicht mal, mach,
ich finde es toll.
Ja, super. Ich habe mich gefreut. Toll. Es passte mir in den gestrigen Abend, es war gemütlich. Ich war nicht so, oh, wann ist denn das vorbei?
Vielleicht. 800 brennende Hunde auf dem Sofa.
Ja, es war wirklich gut.
Du hast die Hunde angezündet?
Nein, aber den Adventskranz und noch diverse Kerzen. Und sie dann
so
Kerzen.
Nachts durch die Nacht laufen lassen.
Oh. Ja, wie so Pferde, wie die apokalyptischen Reiter.
Wobei, hast du noch nicht genug Hunde für Advent.
Es sind noch nicht genug Hunde. Es reicht nur bis zum dritten Advent jetzt, die Hunde. Naja.
Dann solltest du sie noch nicht anzünden. Das ist Quatsch.
Ich zünd sie nicht an. Machen wir weiter mit dem Laufboot oder hat jemand das Gefühl, dass da noch was ungesagt war bei Drombuschs?
Das ist wirklich der Raum mit der kältesten Klimaanlage, mit der ich jemals gesessen habe.
Irgendjemand hat das aber auch auf 18 Grad gemacht. Sind die bescheuert?
18 Grad ist doch viel in Cuxhaven. Wie können 18 Grad sich so kalt anfühlen?
Wir haben eigentlich immer 22 Grad. Ich finde es auch kühl.
Das ist aber, nachdem wir mehrere Staffeln uns also die Unterbrustschweiß-Produktion bei Sarah in einer Weise angeregt haben, dass da wirklich der Jugendschutz eingegriffen ist.
Trocken hier, ich sag's euch. Ja. So, Loveboat. Loveboat. Ich habe so eine gute Gesangsstimme.
Ja, klar. Nee, natürlich, das singen kann jeder.
Ja, naja. So. Loveboat habe ich mir gewünscht, weil das für mich eine weirde Kindheitserinnerung ist. Ich komme ja aus dem Osten. Wir hatten ja damals nichts. Kleine Geschichte, ich habe gestern meine Mutter auch nochmal gefragt, durfte ich eigentlich Westfernsehen gucken? Und sie so, jo. Aber habe ich augenscheinlich nicht. Und dann habe ich mich gefragt, warum ich Loveboat nicht geguckt habe. Und ich glaube, ich war da sehr jung. Die erste Folge, das lief, glaube ich, Anfang der 80er erst in Deutschland, 77.
85 genau. In Deutschland.
Das war einfach Erwachsenenkram. Und ich war ja 11, als die Wende kam. Sprich, ich war schon richtig Kind noch. Und ich glaube, dass ich das deswegen nie gesehen habe. Außer bei meiner Freundin Jenny Thomas. Jenny Thomas hieß Jenny, weil wir im Osten waren und weil der Vater von Jenny Thomas im ZK war. Und da wird Jenny nicht Jenny genannt, weil das nämlich der Feind ist, sondern Jenny. Und Jenny hatte super strenge Eltern. Ich weiß, dass ich bei Jenny mal geschlafen habe und morgens ein Brötchen mit Honig gegessen habe, von dem das runterlief. Und dann habe ich, alter Quatschkopf, der ich damals schon war, kleinen Gag gemacht im Alter von 10 und gesagt, es läuft und habe einfach irgendeine Stadt gesucht für den Witz. Es läuft nach und habe Hamburg gesagt. Es läuft nach Hamburg. Und der Vater meinte, bei uns läuft es höchstens nach Dresden. Das war meine gruselige Erfahrung. So sehr DDR. Yay, waren die. Und bei Jenny Thomas aber habe ich heimlich Sat.1 und Loveboat geguckt, während die politischen Eltern weg waren.
Helmut Schmidt hat ja immer Journalist gesagt.
Ja, aber vielleicht, weil er das nicht so gut kannte, das Wort. Aber
ich glaube,
Jenny,
das macht man in Norddeutschland auch, oder macht das nur Helmut Schmidt?
Warte, ich bin gerade selber am Nachdenken. Meine Oma hat auf jeden Fall immer Jatz gesagt.
Ja, macht den alten Jatz. Ich kenne Jatz in der Wortkombination, macht den alten Jatz aus.
Ja. Jeans heißt Nietenhose
heißt Nicky.
Und aber nee, ich glaube, du hast recht. Das ist sozusagen Hamburger, die jetzt Mitte Ende 80 sind plus X sind. Die sagen auch zum Beispiel ein ganz normaler Hafenname ist ja auch Jonny und nicht das Ding. So, und deswegen ist es mit Journalismus.
Ja, aber das war jetzt da so ein Ostding. Haben sich einen amerikanischen Namen gesucht und ich hatte zum Beispiel in der Schule auch jemand, der hieß Rai. Aber Ray geschrieben. Das waren so die süßen Ossis, die dachten, ach, nur mal antäuschen, aber nicht so nennen, dass man es nicht gleich so merkt. Oder Alan für Ellen. Ich hatte auch einen Ellen in der Klasse, der hieß aber Alan. Alan, Jenny und Ray.
Hatten wir schon mal drüber gesprochen, wie man, ja, wir haben hier in diesem Podcast schon mal drüber gesprochen, wie man Korthosen nannte früher. Weißt du das?
Nee, wir haben nicht.
Manchesterhosen.
Das weiß ich nicht, genial.
Wirklich? Manchesterhosen,
ja, haben wir hier schon mal im Podcast besprochen. Folge, können die Leute nachgucken.
Im Umkehrschluss nennen meine Oma Brathering, aber auch Brathering. Den finde ich, aber ich glaube, es ist ein Oma-Gag. Ich weiß nicht sicher, ob das ein Oma-Gag ist. Oder?
Bester Song von Kate Bush, Brothering Heights.
Ja, So, Kinder, Loveboat, wir haben eine erste Folge geguckt, deswegen wollte ich sehen, weil ich hatte heimelige, schöne Drama-Romantik-Erinnerungen.
Aber wann hast du es denn gesehen, dann als damals?
Weil irgendwann, das muss ja vor der Wende gewesen sein.
Hast du nicht gerade lang und breit erzählt, dass du es nicht gesehen hast damals?
Doch, bei Jenny Thomas heimlich
im
Kinderzimmer auf Sat.1. Und ich weiß noch, dass da spielt ja ein Stuart, der schwarze Stuart Isaac mit und die haben das aber in der deutschen Synchronisation Isaac genannt und als junger Mann, naja, aber ich war 10. Ich dachte, ach, der heißt Isaac. Ja, aber sorry, das sind meine Kindheitserinnerungen an Loveboat. Und jetzt haben wir alle die erste Folge gesehen. In der ersten Folge, das dauert 3/4 Stunde, ne, spielt alles, wie wir uns sicher erinnern, auf dem Schiff. Fängt immer an mit alle Leute rauf auf dem Schiff und endet immer mit alle Leute kommen runter vom Schiff. Und sind, so im Grunde so verschiedene Episoden, Geschichtchen in einem Ding. Also man hat immer irgendwas, was der Crew passiert. Und dann immer so einzelne Leute, die aufs Schiff kommen, damit man auch ordentlich Durchfluss in Sachen Geschichten hat. In dem Fall ist es eine junge Frau, die von ihrem verrückten Verlobten, der sie aber nicht heiraten, aber mit ihr zusammen sein möchte, verfolgt und bedrängt quasi witzig wird. Dann eine Frau, die in irgendeiner Form von Playboy, Kitty Magazine war es, glaube ich, mal zu sehen war und das aber vor ihrem Verlobten verheimlichen möchte. Und habe ich noch einen dritten Handlungsstrang?
Der kurz vor der Senatswahl steht, glaube ich. Oder zumindest
genau.
Und das ist die aktuelle Ausgabe.
Ja. Deswegen müssen da die aktuellen Kitty Magazines vom Boot entfernt werden. Und Captain Stubing hat seine sehr anstrengende Ex-Frau an Bord, mit der es auch Kämpfe zu kämpfen gibt. Ich glaube, das sind die drei, waren das die drei Handlungsstränge?
Ja, glaube ich ja.
Genau, so das erstmal zusammengeführt. Mehr gibt's an Inhalt erstmal, glaube ich, nicht zu erzählen. Ne? Wie geht es euch denn damit? Wobei, vielleicht kann ich inhaltlich noch sagen, weil mich das überrascht hat, ist, dass da Lacher sind. Das Ding dauert eine 3/4 Stunde. Ich hab's auf Englisch geguckt und es ist wie in der Sitcom eingespieltes Lachen.
Ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, den du da.
Genau, auch eingespielt, weil früher wurde das ja vor Publikum gemacht. Das ging aber wegen der verrückten Locations, die da hatten oder Studiowechsel, hatten die kein Live-Publikum, weshalb sie tatsächlich Lacher eingespielt haben, die ich weird fand. Ich habe gegoogelt, in der deutschen Synchronisierung, ich vergesse jedes Mal, was das richtige Wort ist, Synchronisation, wurden die Lacher einfach weggelassen. Sprich, ich habe die auch nie gehört als Kind. Ich habe die deutsche Variante gesehen, war jetzt ein bisschen verstört davon.
Es hat einen komplett anderen Charakter, ob du es mit Lachern hörst oder ohne. Es ist halt auf Englisch im Original auf Pointe gemacht, gespielt, belacht.
Ja.
Und
spielt auch, bitte erinnere mich daran.
Ja, ja. Und auf Deutsch ist es halt so, wie dann auch das Traumschiff, was ja das zum Vorbild hat, ist so, wir erzählen so Schmunzelgeschichten. Genau. Aber ich glaube, so die erwartete Reaktion im Deutschen ist höchstens zu schmunzeln.
Ja.
Und das macht alles kaputt. Das macht so viel mehr Sinn, das mit diesem schenkelklopfenden, eingespielten Lacher zu gucken.
Ach so, findest du?
Ja.
Ich fand es störend, weil es war nicht lustig genug, als das dauernd gelacht
wurde. Es ist auch nicht lustig genug, aber wenn du es weglässt, hast du gar nichts mehr.
Ich dachte, aber ich hätte mit so einem Schmunzelding
als wir jung waren, war das lustig.
Ist das so? Ja, als ihr jung wart, habt ihr es auf Deutsch geguckt, da gab es keine. Da habt ihr die Schmunzelversion gehört.
Ich habe gesehen. Ja.
Ich meine, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, bei den Drombusch hättest du auch ab und zu Lacher reinkloppen können. Und das wäre aber mit Lachern nicht so gut gewesen.
Nee. Ja, so ha-ha-ha.
Ja.
So hätten die sich vielleicht.
Aber sagt mal, wie, ich darf ja erst, ich habe zusammengefasst. Ich darf nicht sagen, wie ich es finde. Vielleicht Tees erstmal.
Also das Erste, was mir aufgefallen ist, ich will jetzt hier nicht den Polit-Fredi machen, aber ich fand das irgendwie wunderschön. A, die beiden Frauen in der Kabine fand ich wunderschön. Und das einfach... eine schwarze und eine weiße Frau zusammen in der Kantine sind, sagen hallo, und dann sagt die andere hallo, dann sagt sie, du hast aber eine tolle Klamotten an, sie so, ja, finde ich auch schön, dass wir zusammen so, und heutzutage hättest du so eine Anbahnung von wegen so, schwarz und weiß verstehen sich nicht und es würde so ein Subtext mitgelabert werden. Ach, und die gehen einfach, einfach zu, sind durch Zufall in der Kabine zusammen und verstehen sich sofort, und aber das fand ich so altmodisch und lustig und schön, und es hat mich einfach gefreut.
Und unrassistisch quasi. So, oder was? Der Teil?
Genau, einfach so. Wir sind Girls, wir verstehen uns. Ich bin ein Pferdemädchen, ich werde nicht hungern.
Okay. Ich fand das gar nicht so unrassistisch. Ich fand gerade die Szene mit ihrem Freund, also dem Schwarzen, der von Beruf auch...
Das ist was anderes.
Ja, natürlich ist was anderes. Aber das fand ich ganz schön hart, so gerade für die erste Folge zu sagen, wir haben jetzt hier so einen Schwarzen, der noch viel mehr Karikatur ist als alle anderen.
Aber er redet jetzt, glaube ich, erstmal nur von zwei Girls.
Ja. Ich rede von...
Ja, schon klar.
So, das hat mir irgendwie... Aber kann ich zum Beispiel nicht 2,5 DIN A4 Seiten drüber schreiben. Aber einfach so von wegen so, hier, passt mal auf, die beiden gehen zusammen auf eine Kabine, das wird doch ganz nett und sowas, und dass das einfach fertig ist.
Was
das fand ich
viel
toll.
Interessanter fand, war überhaupt dieses Prinzip, zwei Fremde gehen in eine Kabine. Das würde doch heute, gibt's doch nicht mehr so, oder so dieses, ich meine, klar, das ist dann
also
für
ich
die glaub, Leute,
wenn du
die
Geld,
nicht so viel
wenn
Geld
du Geld
haben,
sparen
ja.
willst und aber aufs Schiff willst und
aber
dann
bietet so eine AIDA noch so ein
davon
zwei
ich auch,
Fremde?
Ja, da kannst du noch zwei Fremde bekommen.
Wirklich?
Ja.
Weil das fand ich total befremdlich. Man gönnt sich eine Kreuzfahrt, aber ist mit einem Wildfremden, von dem du überhaupt nicht weißt, wer das ist, in der Kabine. Fand ich total unrealistisch für die heutige Zeit. Aber vielleicht kann man ja auf den nächsten Anrufbeantworter für Januar sprechen, ob man auch in AIDA getrennt ist. Stefan.
Also die Schlichtheit des Ganzen hat mich, ich habe gar nicht so viel erwartet, aber die Schlichtheit hat mich dann trotzdem nochmal überrascht und erschüttert, weil diese Geschichten, also dass die da jetzt keine komplexen Familien sonst wie Politdramen machen, ist völlig klar, aber ich möchte gerne einmal die Geschichte nacherzählen von der Frau, was ihr erzählt habt, die mit diesem Politiker zusammen ist, der vor der Wahl steht. Und die Geschichte ist, dass sie überhaupt nur auf dem Schiff sind, weil sie wusste, in dieser Zeit kommt dieses Nacktmagazin raus und sie möchte, dass er das nicht mitkriegt, wenn das rauskommt. Und dann gibt's so ein Running Gag, dass sie versucht hat, halt auf dem Schiff alle Hefte verschwinden zu lassen. Und gelöst wird dieser Konflikt dadurch, dass er am Ende sagt, ist doch okay.
Ja. Ist dir zu einfach?
Oder es gibt diesen ganzen Strang mit dem Kapitän und dieser bösen Frau. Und wie soll er denn mit ihr umgehen? Und das ist irgendwie seine Ex-Frau. Und die ist ganz gemein zu ihm. Und Mann, wie kann der Kapitän? Der muss sich da doch auch mal durchsetzen. Und irgendwann nimmt er die an die Hand, zieht die vom Kapitänstisch und sagt, so, du gehst jetzt mal in dein Zimmer.
Und dann ist das Ding gelöst.
Das ist das Ding.
Naja, andererseits.
Das ist diese Drombusch-Realität, wo das Loveboat viel geklaut hat. Das ist quasi, die Drombusch waren ja Inspirationsgrundlage.
Ja.
Plus noch Karibik ein bisschen dazu.
Das klingt jetzt so ein bisschen, ich weiß, vielleicht, ich weiß schon, dass man das auch einfach zur Unterhaltung angucken soll, das ist auch okay und das funktioniert, aber so ein ganz bisschen mehr Mühe hätte man sich vielleicht auch geben können.
Ich war auch, deswegen wollte ich gerne, dass wir mit den Drombus anfangen heute, weil ich sehr hohe Erwartungen ans Loveboat hatte und war total, obwohl ich das Loveboat zuerst gesehen habe, war selber ganz enttäuscht. Es hat nichts groß in mir berührt. Mir ist das zu albern übrigens. Und die Lacher machen es auch nicht besser. Dieses ganze Clownige, es ist alles so ein bisschen wie so ein Theaterstück. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass die Schauspieler auch immer mit der Vorderseite zur Kamera stehen, als wäre das tatsächlich so eine Live-Veranstaltung. Es gibt, ist euch vielleicht nicht aufgefallen, aber auch
wie
kaum Schnitte.
Der was?
Der Trailer.
Oh, Sarah Kuttners kleine Continuity-Ecke und Fehler.
Es gibt kaum Schnitte tatsächlich, damit, ich glaube, aus Geldgründen. Du siehst einfach immer zwei Mädchen, die sich beide mit dem Rücken zur Wand stellen und so unterhalten, gar nicht gegenüber, damit die Kamera das gesamte Front sieht. Und normalerweise wird ja da immer ein Close-Up reingeschnitten oder eine andere Richtung, gibt's nicht. Wenn die doch schon so schön beleuchtet da rumstehen, warum denn da jetzt noch eine andere Variante machen? Das ist das eine, was mich ein bisschen nervt. Dann, da brauchte ich eine Weile, um drauf zu kommen, was das Problem ist. Das ist ja sehr, sehr albern. Es ist aber oft albern und auch, es muss oft lustig gespielt werden von aber diesen Komparsen. Es wird ja wahrscheinlich jede Folge ein neuer Gast reingeschleust.
Aber auch große Stargäste.
Mhm. Ich weiß, das kommt noch, aber und diese Leute sind ja dann nie so High-Class-Schauspieler, die immer nur so die Geschichten erzählen. Und ich glaube, es ist bedeutend schwerer, gut Comedy zu spielen, als gut irgendwas zu spielen. Und dann haben die sich aber so ein bisschen das Kuckucksei ins Nest, oder wie es heißt, gelegt, indem diese schweren Comedy-Sachen immer von so mittelguten Schauspielern gespielt werden müssen, weshalb das oft so wirklich so diese Karikatur auf diesen jungen schwarzen Mann, der dann wirklich wie so ein ganz schlimm wie ein Affe mit den fast so hüpft und man denkt so, wow, ist das schlimm, und dann sieht man richtig, dass diese Schauspieler normale Sachen ganz okay spielen können, wenn die sich so normal unterhalten, aber zwischendurch auch richtig Comedy-Aufgaben kriegen, also Witze erzählen müssen. Und das können die einfach nicht gut, weil es, glaube ich, schwerer ist, als zu sagen, wo ist denn hier das Restaurant, ich mag das Kleid, was du anhast. Und habe mich übrigens auch gefragt, ich weiß nicht, ob einer von euch das weiß, ob die das später ein bisschen ernster machen, ob das später ein bisschen weniger Badabumps ist. Wissen wir aber nicht, ne?
Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Das stört mich sehr, dass das so ein bisschen SNL-Sketch-Show mit nicht so talentierten Comedians.
Das finde ich einen guten Vergleich. Es gibt auch diesen Theatervergleich, finde ich, ganz treffend. Es gibt diese eine Szene, wo der Kapitän irgendwann, die ganze Crew versteckt sich hinter so einem Vorhang, und der Kapitän sieht, wie die sind, und reißt dann irgendwann den Vorhang auf, und alle vier machen so synchron, so, huch, er hat uns gefunden.
Polter raus,
Und auf eine Art, also innerhalb dieses Genres ist das, glaube ich, sogar ganz gut gespielt, aber. Ja.
Ich weiß, es ist halt so Anfangs 80er, ne? Ja. Und einfach so, ich glaube, eine unfassbar erfolgreiche Serie ist es, glaube ich, gewesen. Also auf jeden Fall auch so genrebildend halt und sowas.
Es funktioniert, ich finde, es ist auch wieder so gemacht, du merkst es an manchen Stellen, wo so die Werbebreaks waren, dass danach nochmal kurz die Geschichte erzählt wird. Wenn die wieder neu ansetzt und man sagt, ach man, der Kapitän, das tut mir jetzt wirklich leid, dass wir schon die ganze Zeit mit ansehen müssen, wie. Und dann kriegst du einmal noch für die Leute, die zwischendurch irgendwie in der Küche waren, irgendwas nicht mitgekriegt haben,
das erzählt. Aber da fand ich das toll. Bei der Ex-Frau des Kapitäns, als die zum ersten Mal auf das Schiff kommt, da soll die, glaube ich, so dargestellt werden als so eine alternde, reiche Frau, die ein extrem schweres Alkoholproblem hat, weil die ist so, hat so die Augen so zusammengekniffen und redet ganz gemein und lallt aber so. Das sind, glaube ich, wirklich einfach so diese guten amerikanischen Pillen mit Einsatz vom extrem alten Whisky, und das finde ich so super. Und so, ja, du bist dann so eine besoffene, fiese Oma. Ja, mach ich. Ja. Das fand ich irgendwie.
Wobei die dann gar nicht so alt war. Die stellte sich dann tatsächlich im Zug, im Laufe dieser Folge wirkte die auf einmal immer jünger. Stimmt, ich dachte auch am Anfang, so eine alte Diva, und dann war die das aber ja nicht. Was ich auch mag, ist der Himmel, wenn man über die Reling guckt, im Hinten einfach nur so eine blaue Wand.
Das wollte ich die ganze Zeit schon sagen. Es ist vermutlich fast nichts davon auf diesem Schiff gedreht.
Gar nichts. Es ist alles aus Pappe, als der Vorhang weggerissen wird, hast du das Gefühl, gleich kippt die Kulisse um, weil das wirklich, ist noch nicht mal Rigips, glaube ich, die Wände. Das ist alles nur so Schreibblock.
Und das wirkt ja auch fast nie wie auf dem Schiff, wenn die in diesen Kabinen drin sind. Sieht es ja immer aus wie in so einem Hotelzimmer oder sowas. Ja.
Aber ich
habe ich auch gleich bemerkt.
Kamerafahrten über die Reling, also da Fahrten ist gut. Kamera filmt, im Hintergrund hast du eine so eine Ballettstange, davor steht ein Kapitän und dahinter ist einfach blaues Licht. Das sieht einfach wirklich aus wie in Studio C bei Warner Brothers um die Ecke
gedreht. Ich komme aus dem Osten, ich hab's geglaubt, wir hatten nichts.
Du kommst nicht aus dem Osten, du machst jetzt nicht hier mein Ding. Du dachtest da hinten, also Meer und Vögel, ne? Weil da an so einer Schnur noch so eine Elster durchgejagt wurde mit so einem Drahtseil obendran noch.
Ach, den weiß ich nicht. Ich muss dann auch an Traumschiff irgendwie denken und dann die Unterschiede und sowas.
Ich mochte nur, wie niedlich Billo das noch ist. Es hat trotzdem gute Sachen mit mir gemacht, aber es hat mich nicht berührt, leider. Mit welcher Selbstverständlichkeit die noch Halbglatze getragen haben damals. Vielleicht euch nicht, Captain Stubing hat doch eine vom Feinsten polierte Glatze. Mit, wie heißt das denn, wenn an der Seite so ein Ring ist? Genau.
Macht man das nicht mehr heute?
Das trägt man. Heute rasieren sich die Leute, wenn oben dünn wird, den Kopf. Und vor allem wird das gepudert. Ich habe das Gefühl, dass da wirklich jemand gemacht hat, damit es glänzt. Ich glaube, das war damals Style. Wenn Glatze, muss er scheiß glänzen. So sieht es aus.
Aber wie sehr man diese Titelmusik nicht aus dem Kopf kriegt. Wahnsinn. Ich habe seit Tagen, singe ich das vor mich hin. Schon bevor ich das geguckt habe.
Weil ich das immer gesungen habe auf Spaziergängen.
Musst du gar nicht.
Ja, aber habe ich.
Und irgendwo stand, ich glaube sogar in unserem Fernsehlexikon, dass in der letzten Staffel singt Dionne Warwick den Titelsong.
Ja?
Stark. 200 Folgen auch immerhin.
Und richtig viele Gastauftritte. Da, bei Wikipedia gibt es so eine ganze DIN A4-Internetseite voll mit Stars, die ich alle gar nicht kenne, aber die müssen riesige Typen gewesen sein damals.
Und ich glaube, man muss wollte gerade Schwarzwaldklinik sagen, dem deutschen Traumschiff ein bisschen, weil die haben ja auch, das sind ja auch erbärmliche Geschichten, die erzählen. Die fahren ja tatsächlich dann dahin mit den Schauspielern an die Orte.
Oh, geil.
Das heißt, du hast mehr so Landgänge in toller Landschaft, die du dir dann schön angucken kannst. Aber egaler waren die Geschichten, ja. Sind die Geschichten beim Deutschen auch nicht. Deswegen half es mir aber so ein bisschen. Ich habe dann nochmal 10 Minuten auf Englisch mir auch angeguckt, weil ich finde, es hilft wirklich zu denken, es ist jetzt eine Sitcom, die jetzt auf die nächste Pointe.
Du hast das auf Deutsch geguckt?
Ja.
Aber du hattest mir doch den Link geschickt, der war Englisch, wo man das gucken kann. Den hast du mir geschickt. Den habe ich dir geschickt?
Den hast du mir geschickt, den habe ich dann ignoriert.
Ich dachte, hast du mir nicht auch was geschickt? Ich hätte das auf Deutsch gucken können?
Ja, klar.
Och man, und ohne all die Lacher, es dann wäre es nochmal schöner gewesen.
Ja, es hat aber auch eine ganz merkwürdige, guck dir nochmal eine Folge auf Deutsch an, weil die Synchronisation ist.
Ach, ich fand es aber auch gut. Irgendwie schön, weil all dieser ganze Scheiß, den ich so gucke und sowas, das ist, dann geht's auch in Richtung Drombusch, vielleicht so 2-3 Jahre älter und sowas. Irgendwie Schule, Samstagnachmittag ist zu Ende, es gibt Bananen mit Käse umwickelt, in Kochschinken gebraten. Bestes Gericht.
Wir hatten ja nichts.
Haben wir nicht irgendeine Wette? Achso, nee, die Wette ist ja nicht so schön. Das hätte ich euch zum Käse, Banane, Schinken essen eingeladen bei mir zu Hause. Ist wirklich gut. Und es ist immer so dieses Trio mit 4 Fäusten, Colt für alle Fälle, ja. Loveboat, ein Amerika, das sich sozusagen in den letzten, wie alt ist es jetzt her, 30 Jahre, ein Amerika, das sich sozusagen einmal um sich selber gedreht hat und dann aber auch nochmal um die eigene Achse und sowas. Ja. Das ist wirklich so, das war eine Zeit, bevor es Chucks in Deutschland zu kaufen gab und sowas. Und als Amerika irgendwie noch so ein Versprechen einer Welt 1 Plus war irgendwie.
Ich glaube, das vergisst man, wie sehr das eine exotische Serie, das so gesehen hat als ein Blick in so eine fremde Welt.
Als ich das erste Mal nach Amerika gefahren bin, musste mein Vater Fotos von mir machen, wie ich neben Autos stehe und sowas. So.
Ja, aber kannst du dir vorstellen, wie für mich aus dem Osten das nochmal besonders aufregend war damals? Mit dem Isaac.
Ich habe mir einen guten Witz aufgeschrieben, aber du weißt ja, Sarah weiß, selbst gute Witze, wenn ich sie nacherzähle, verlieren auf merkwürdige Weise ihren Reiz.
Ja, Stefan macht oft so, da muss man dabei gewesen sein, Witze.
Diese beiden Frauen, über die wir schon geredet haben, die eine will ja unbedingt heiraten, diesen Kerl, der sie nicht heiraten will. Dann fragt die andere, die eher so ein Flittchen ist, fragt, warum willst du heiraten? Ich will nicht allein sein. Kauf dir einen Hund. Ich will Sicherheit. Kauf dir einen deutschen Schäferhund.
Das fandst du schon.
Ich habe das mit dem German gehört und ich habe den Witz nicht verstanden, weil ich dachte, dass die über die Frisur reden. Und ich so, super, das ist der Witz. Genial. Geil.
Finde ich super.
Das war die einzige Stelle, die ich nicht gedacht habe auf
dann
Englisch.
Das ist ja für super. Euch beide schön.
Ach, absolute Redemption jetzt bei mir.
Ja, gut, ey.
Du hast das auch auf Englisch geguckt?
Ja.
Ja, weil ich ihm den Link auch geschickt habe. Aus Versehen musste er es auf Englisch gucken.
Jetzt hat sich zugegeben,
dass ich es geschickt. Ich mochte aber auch die tanzenden Leute. Die 70er, wenn die da abends in der Bar, auch die Männer, wie steil die gehen, wie die richtig einen abzappeln.
Die fliegen und alles.
Ja. Ich fand schon ein bisschen gut.
Man so im Nachmittagsprogramm könnte, also statt Shopping Queen kann man das schon gucken.
Naja.
Ja, doch.
Wobei ich auch da dachte, vielleicht gebe ich mir nochmal eine Folge auf Deutsch und vielleicht nochmal eine, die Mitte der 80er spielt. Vielleicht die ersten sind, es ist auch immer schwierig.
Guck dir mal eine auf Deutsch an und lass uns da nochmal drüber reden, weil die Synchro ist.
Ich gucke mir das nochmal an. So, damit ist die Retro-Geschichte abgeschlossen, aber Tessa hat auch noch was mitgebracht. Gäste müssen ja immer Sachen mitbringen, die sie ganz gut finden.
Ich habe nur eine Sache mitgebracht.
Ja, ist mal, hier darf auch nur jeder eine Sache
mitbringen. Ja, nein, sozusagen, aber bei uns zu Hause läuft das schon viel unter dem Thema, was gucken wir als nächstes? Und das ist, das bringt schon wahnsinnig viel Spaß, zu zweit Fernsehen durchzugucken und sowas. Das ist natürlich im Alter von 11 ein bisschen schwierig, was man so gucken kann. Und die Interessen von ihr gehen dann ja doch häufig so
in Richtung... Wir reden von deiner Tochter, will man vielleicht nochmal
kurz sagen. Die Elfenhalb
geht dann schon so viel auch in Richtung Gehopse und wie kann ich jetzt 2 Meter auf Händen laufen und wie fallen meine Haare in Zeitlupe und sowas. Und da gibt es natürlich einfach eine riesige Industrie, die diese Wünsche bedient und sowas.
Also Instagram und YouTube und sowas.
Also einfach so Hops-Serien. Also es gibt ganz tolle...
Hops-Serien.
Es gibt eine Sendung nur über Cheerleader. Es gibt Reality-Doku über Cheerleader.
Okay.
Es gibt Fußballspielen in Los Angeles vom Mädchen, das aus Arizona gerade rübergezogen ist. Die haben wir. Das ist auch eine ganz ganz tolle Serie für junge Mädchen gewesen und sowas alles. Und aber was wir in der letzten Zeit geguckt haben, ist Dancing Queens. Und sie so, können wir das mal gucken? Ich so, bitte schieß mir ins Gesicht, ich kann es nicht mehr ertragen. Bitte nicht. Und dann sie so, ja, egal. Ich so, ja, okay, hast eine 3 nach Hause gebracht, dann darfst du jetzt was wünschen, sowas. Sie fängt das an zu gucken, ich guck da so rein. Und die Geschichte, es ist halt auch eine Dokumentation, es geht um eine Drag Queen.
Also Reality ist das so ein Reality-Ding?
Genau, also einfach jemand läuft durch die Gegend, Doku. Jemand läuft...
Ah, achso, ja, okay.
Was ist eine japanische Dokumentation? Das ist eine So-Doku. Auf jeden Fall.
Okay.
Es geht um eine Drag Queen,
ja,
die zweimal mitgemacht hat bei RuPaul's Drag Race.
Ja.
Und die jetzt in Mesquite, das ist ein Vorort von Dallas, ein Tanzstudio hat.
Wie heißt die Queen?
Ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
Die hat es mir vorher noch gesagt.
Irgendwas mit A.
Kannten wir die?
Nee, ich nicht.
Okay, weil wir haben RuPaul.
Irgendwas mit A. Nicht Amanda.
Ist ja auch egal.
Ich google es mal noch.
Bitte google das mal, Entschuldigung. Und ich sag dann gleich, ach ja, stimmt, jetzt hätte ich es auch gewusst.
Oh, das sage ich auch.
Und
vor dir.
Und sozusagen, und dann geht es noch darum, dieses Tanzstudio von der Drag Queen und die Mütter, die ihre Töchter zum Tanztraining begleiten.
Als Kunstlauf-Muttis.
Genau. Und es ist aus mehreren Leuten, es ist aus mehreren Sachen für mich wahnsinnig interessant. Also Lisa hat's gerne geguckt, das reicht mir dann schon erstmal. Ja. Dann habe ich es aber sozusagen, sie durfte auf Deutsch gucken. Ich habe mir die englischen Untertitel angemacht, was da so verhandelt wird im sozusagen im Kern-Trump-Land mit einer Drag Queen, die in Dallas in irgendwelche dann doch offensichtlich gebenden riesigen Spulenbars fährt, da auftritt, Männer anbaggert, Halligalli, darüber labern, aus was für einer Unterschichtenfamilie man kommt, zum Haus der Familie zurückzufahren, da eine ehemalige Crack-süchtige Schwester zu treffen, beide anfangen zu heulen, das Haus wird gekauft und abgerissen.
Wo läuft das? Sag erstmal schnell, wo.
Netflix.
Und das geht für deine Tochter auch klar mit dem ganzen?
Na, erstmal kann sie es gucken. Also erstmal ist es Drama. Das ist total interessant. Dann können wir uns, also einfach, die werden wahrscheinlich auch zu mir sagen, wenn ich beim Tanztraining bin, wie kann man sich vor dem Tanztraining nicht im Kreis zusammen in den Händen hinstellen und zu Jesus beten? Jesus, beschütze bitte unser Tanzen heute und sowas. Das ist so grotesk, wie diese Amerikaner in ihrer emotionalen Selbstbesoffenheit sich als Teil einer größeren Sache begreifen. Das ist, also ich habe über gewisse Teile von Amerika da einfach wahnsinnig viel gelernt. Eine Mutter sagt zur Tochter, du tanzt für Jesus. Und die sagen das eben nicht, weil sie böse Mütter sind, sondern weil sie denken, dass es das Beste ist auf der ganzen Welt. Darüber kann ich mit meiner Tochter dann ablabern und sowas. Und das lieben wir, eine Sache zu gucken, wo sie dann Fragen stellen kann, wo ich dann erstmal sage, geh in dein Zimmer, du bist mir zu schlau. Und dann sie wieder raus und sagt von denen, ja, okay, ich würde, also quasi sie hinterfragt erwachsene Komplexe und die versuche ich dann altersgerecht ihr zu erklären und für mich dann auch begreifbarer zu machen. Dafür ist Dancing Moms gerade, ich finde Amerika verrückt und meine Tochter empfindet Amerika auch schon ein bisschen, zumindest als, so wie wir Atomkraftwerke ungerechtfertigterweise damals auch irgendwie ein bisschen komisch fanden.
Ja.
Aber, so, und dann haben wir, da ist das, dieses Dancing Queens ist für uns so ein Anker, Sachen zu verhandeln und sowas. Und wenn, ich weiß, dass da draußen das wahnsinnig viele Eltern sind, die dazu und nicht wissen, was sie mit ihren verdammten Kindern über Weihnachten gucken sollen, ich sage Dancing Queens. Es lohnt sich. Und der Typ ist lyrisch scharf, ist selbstironisch.
Sag mal kurz, warte mal,
Stefan. Alyssa Edwards.
Ah ja, das wusste ich nicht. Na, ich schenke dir den jetzt.
Ich wollte
dir den nicht wegnehmen. Ist doch deiner. Du wusstest das nämlich.
Alyssa Edwards, ja.
Ich möchte ein kleines Winselgeräusch machen.
Mach ein Winselgeräusch. Ich habe das gar nicht gesehen, aber ich habe richtig Bock jetzt, ehrlich gesagt.
Ich kann das nicht gut ertragen. Also ich bin jetzt auch weder elfjährige Tochter noch Vater. Ich habe eine Folge gesehen und ich finde, also das hat ja einerseits diese Botschaft, sei der du bist, verstell dich nicht, sei ruhig auch so verrückt und outrageous oder wie man das auf Deutsch sagen würde, also wenn du 10 Zentimeter lange Wimpern dran kriegst, wenn du das willst, mach das. Das ist in der Hinsicht, hat das eine extrem positive Botschaft. Ich finde das schwierig, die Art, wie das in dieser Szene kombiniert wird mit diesem Urteilen. Du musst die Beste sein. Wer Zweiter ist, hat verloren. Die ganze Zeit wird auch dieser Typ, der dieses Studio hat, beurteilt die natürlich die ganze Zeit. Bist du gut genug? Die sind auch, die quälen sich wie blöd. Bin ich gut genug für ihn? Das ist so. Das ist jetzt einfach die Realität. Das haben die sich ja nicht ausgedacht. Aber ich finde, dass dadurch diese Message schon nochmal so einen anderen Dreh kriegt von sei, wer du sein willst, aber sei die Beste.
Ja.
Und ich finde diesen Typen so unfassbar unsympathisch. Es tut mir leid. Und zwar insbesondere, wenn er nicht Drag Queen ist, sondern wenn er dann so er selber ist und dann hat er auch so einen Thron, auf dem er da sitzt. Und es ist vielleicht auch alles.
Ich hab so Bock, das zu sehen, ohne Scheiß. Ich gehe jetzt gleich nach Hause und binge das kaputt.
Ich finde den so hart
aber unsympathisch. Aber ist das der Teil, sowas diskutiert ihr das dann auch oder findest du das anders als Stefan? Oder redet ihr genau darüber? Muss man immer besser sein?
Genau so das sind. jetzt keine konkrete Situation, aber genauso irgendwie sowas. Ich so, ja, wie würdest du das finden, wenn ich auch so zu dir wäre? Und dann sagt sie zum Beispiel, oh, ich finde es schon besser, dass das so ist, aber manchmal könntest du auch ein bisschen strenger sein. Ich so, siehst du, und sowas habe ich zu meinen Eltern noch niemals gesagt und deswegen ist es, wird die Geschichte der Menschheit immer weitergehen. So, und dann wird, dann so, dann ist das quasi so ein kleiner Steigbügel und ist natürlich absolut irre, dieses, also wirklich, ne, du musst Nummer eins, dann Nummer zwei reicht nicht und weiter und die, und so einfach, also ich meine, es gibt nichts Perfideres, als kleine Mädchen zum Heulen zu bringen. Aber die machen das mit Absicht, ne? Die machen das einfach, bis wirklich diese kleinste Seele zerquetscht wird. Also wenn bei Erwachsenen Seelen zerquetscht werden, finde ich es manchmal ganz unterhaltsam, aber so einfach so, ja. Kinder, nein, war nur ein Witz, nein, aber, so, weiß, aber einfach so Kinder mit Anlauf, einfach so, du kannst wirklich merken, wie die Psychosen der so in die Ohren gehaucht werden und ja. So, ist toll.
Sieht Lisa das auch so, ohne, wenn ihr nicht darüber redet, würde sie trotzdem auch sehen, dass das da irgendwie nicht fair ist? Oder ist das ein Moment, wo sie dann nachfragt oder wo du vorsichtshalber sagst, übrigens, das ist gar nicht so gut?
Ach so, nee, also das begreift die als grotesk. Ich meine, die findet es natürlich einfach toll, also sozusagen, wenn jemand einen Flickflack schlägt und danach in den Spagat geht, das findet die halt einfach geil.
Ich wollte gerade sagen, das ist der Teil, den kriegt, ist einfach kriegt geil. Gut,
also ich glaube, ich bin da gar kein Experte, aber das wirkt schon so, als ob die wissen, was sie da, also die sind ja. Offenbar wirklich fantastisch, rein handwerklich und künstlerisch und
absurd,
so.
Absurd, aber auch so wirklich dieses, dieser Ehrgeiz von diesen Müttern und wieder dann so auf die so, ich hab das früher auch gemacht, du machst das so.
Oh, das so, die Mütter lieben.
Sind so hart.
Oh, ich werde es lieben.
Und dann hast du so, es gibt so diese Mini, wie alt sind die 6 bis 8
ja,
oder
so? Ja, so 6 würde ich sagen, da geht das so los.
Und du siehst die, zuerst siehst du die so auf der Bühne und irgendjemand erzählt das auch, wie wichtig das ist, dass die so einen Cuteness-Faktor haben, dass die niedlich sind. Und wenn du die erst so siehst beim Tanzen, sind die auch wirklich, denkst, oh, sind die süß. Und dann sitzen die nochmal so in dieser typischen Doku-Situation vor der Kamera und denkst so, wow. Weil die dann eine Kontrolliertheit drauf haben und schon so damit spielen mit ihren Reizen.
Ja. Oh, das ist gruselig, finde ich.
Also es ist, und auch diese, also in der ersten Folge ist so eine schwule Hochzeit, die sowas von over the top ist. Und es ist dann auch ehrlich gesagt nicht meine Welt.
Glaubst du, es ist meine Welt?
Weiß ich nicht. Probier mal.
Aber das politisch Interessante ist dann eben doch dann sozusagen, wie soll man es sagen, so CSD in Regensburg. So, wo alle denken von wegen so, Bayern hier, und dann ist da plötzlich ein Hoshi und der macht CSD und meine Mutter ist da auch gerade auf Studienreise und plötzlich so, Tess, ich hatte das beste Wochenende auf, ja, was hast du gemacht? Ja, ich bin auf den Schultern eines Mannes durch die Innenstadt von Regensburg geritten. Ja. So.
Aber, also ich finde das theoretisch auch toll, weil die Philosophie, und das ist ja bei RuPaul und sowas auch die gleiche Produktionsfirma, die RuPaul macht, die Philosophie zu sagen, wir machen hier nicht irgendwelche Kompromisse, dass wir sagen, das ist jetzt vielleicht zu overtop, wir machen ein bisschen weniger exaltiertes Make-up oder was, sondern die Idee ist, nee, 150%.
Total.
Finde ich theoretisch super und praktisch sitze ich davon und denke so, really?
Ja, ich gucke mir das jetzt gleich an. Ich guck's mir an. Ich bin froh für die Inspiration. Wir müssen jetzt auch aufhören, weil das Kind muss unterhalten werden, ne? In die Schule und die was?
Ihr Navi lernen jetzt
Navi
noch.
Lernen.
Was lernen?
Was?
Natur und Wissenschaft.
Ah, Navi.
Was hatten wir denn hier im Auto? Haben wir sowas oder sonst?
Wir hatten im Osten keine Wissenschaften.
Siehst du, können wir den Thies nochmal einladen?
Wir laden den Thies nochmal ein, weil der bei deinem
Witz. Wir machen Witze-Podcast, machen wir.
Ja.
Thies, wir laden dich auch so nochmal ein, weil das war ganz toll. Danke, dass du all den Quatsch geguckt hast. Danke, dass du was Schönes vorgeschlagen hast.
Ich habe eine gute Idee.
Ja.
So, wir sneaken so richtig so Netflix, Stranger Things Staffel 3, gehen wir in die Kinonacht und sowas. Und dann gehen wir direkt nachts hier noch rein und labern dann, wie geil das war.
Kann man mein unbewegtes Gesicht hören?
Ja.
Oder soll ich es nochmal? Okay, gut.
Mach nochmal lauter. Oh ja. Oh.
Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest. Also euch beiden erstmal, weil ich euch gut leiden kann.
Danke.
Wir hören uns an meinen Geburtstag, den 29.01. wieder auf dem Deezer mit der neuen Staffel, die nur 6 Folgen lang ist, weil ich wegen meinem neuen Buch Kurt auf Lesereise gehen muss. Und dass wir im Herbst wahrscheinlich auch weitermachen, sollten wir ja nicht verraten, ne?
Nee.
Ja.
Darf ich an dieser Stelle jetzt nochmal sagen, wie toll das Buch vom Thees ist?
Ja, ich sag das. Also, ist auch Weihnachten, können Leute kaufen noch.
Ja, ich hab mir das vorlesen lassen von dir im Auto und ich hab's geliebt.
Ja, und ich kann bestätigen, dass es stimmt, weil Stefan nicht so richtig oft schwärmt von Sachen. Und das hat er gemacht und ich.
Schon bevor wir den Thees eingeladen haben.
Ich als Autorin war so ein bisschen, ja, jetzt lies aber bitte auch mein Buch endlich mal fertig. Na, das macht er nämlich nicht, weil so er mit auf der Lesereise.
Soll man noch sagen, wie es heißt?
Vermutlich ist es nicht so
jetzt
gut.
Wie heißt denn das Buch?
Peinlich,
Sophia?
Ne? Ist dir peinlich,
wie heißt
die
Frau Sophia? Sophia?
Ja, genau.
Sophia der Tod und ich.
Beziehungsweise, ja, genau. Kauft das alle Sarah, wegen Weihnachten.
Sarah.
Ich war wegen dem Ich verwirrt, weil wer ist jetzt der Ich in dem Fall? Ist der Ich dann der Thees? Sophia, der Tod und der Tees. Wenn man,
so.
Wenn, das eigentlich
wenn man
kann,
in den Laden geht,
Sophia,
muss man so
der
sagen.
Sophia, der Tod und ich kann ja eigentlich nur Tees sagen, weil du der Autor bist. Und alle anderen müssen sagen, Sophia, der Tod und wer auch immer, der Tees oder der, na egal, lange Geschichte, gutes Buch kaufen, Weihnachten. Wir müssen jetzt hier raus. Schlag mich. Ich hab's auch nicht einfach. Frohe Weihnachten, wir hören uns nächstes Jahr.
Tschüss.